da sein darf. Noch kurz als Hinweis, bevor ich richtig anfange, ich beziehe mich auch ganz viele Bibelstellen, einige davon zitiere ich auch. Für diejenigen, die sich noch etwas näher mit dem Thema beschäftigen wollen, lasse ich auch eine PDF-Datei ins Internet stellen. Also da, wo man die Predigten hören kann, ist daneben dran nicht der ganze Predigttext, aber eine Datei mit allen Bibelstellen und noch zusätzlichen Hinweisen. Ja, die letzten zwei Sonntage habt ihr Predigten über Lobpreis gehört. Und ich dachte, daran könnte ich eigentlich anknüpfen. Und ich habe in der Bibel mal nach Texten geschaut, in denen Gott gelobt und gepriesen wird. Im Alten Testament gibt es eine ganze Reihe davon. In den Psalmen natürlich vor allem. Im Neuen Testament sieht es dann schon etwas spärlicher aus. Da gibt es so ein paar Lobpreisgesänge im Lukas-Evangelium, alles um die Zeit rum, als Jesus geboren wurde. Die Leute freuen sich, dass jetzt endlich der Messias da ist, den Gott schon so lange versprochen hat, und sie danken Gott dafür. Sonst sind im Neuen Testament nur immer so zwei, drei Verse mit einem ganz kurzen Lobpreis. Und dann geht es am Schluss der Bibel im Buch der Offenbarung nochmal so richtig zur Sache. Da ist der ganze Himmel voll mit Engeln, mit Menschen, mit Heiligen, mit Geretteten, die Gott anbeten. Das Komische daran ist, das Buch der Offenbarung ist auch das Buch im Neuen Testament, wo die meisten Katastrophen beschrieben werden. Da geht es auf der Erde so richtig chaotisch zu. Kriege, Erdbeben, Hungersnöte, katastrophale Zustände. Und gleichzeitig wird Gott im Himmel gepriesen, wie sonst eigentlich nirgends in der Bibel. Das kam mir komisch vor, denn wenn ich Gott preise, dann ist es meistens, wenn ich was Tolles erlebt habe, wenn ich begeistert bin über Gott. Aber wenn ich Katastrophen sehe, dann kommen mir eher so Fragen wie, Gott, bist du überhaupt da? Warum lässt du das alles zu? Warum greifst du nicht ein? Von daher erschien es mir komisch, dass im letzten Buch der Bibel beides so nah beieinander ist. Eine extreme Anhäufung von Katastrophen und gleichzeitig überschwänglicher Lobpreis. Das passt auf den ersten Blick nicht so richtig zusammen. Aber ich glaube, es passt dann zusammen, wenn wir uns bewusst machen, was Offenbarung eigentlich bedeutet. Ein anderes Wort für Offenbarung, also für den Namen des letzten Buches der Bibel, ein anderes Wort ist Apokalypse. Und viele Leute bringen Apokalypse mit Katastrophen in Verbindung. Hört man auch manchmal in Nachrichten, ne? Da waren Erdbeben apokalyptischen Ausmaßes. Aber im eigentlichen Sinn hat Apokalypse gar nichts mit Katastrophen zu tun, sondern eigentlich heißt es Enthüllung. Das ist ein Gegenstand, den sieht man nicht, weil eine Decke darüber liegt. Dann wird die Decke weggenommen und dann wird der Gegenstand enthüllt. Als ich noch ein Kind war, da gab es für mich und für meine Geschwister immer vor Weihnachten eine besondere Überraschung. Und zwar, ich komme ja vom Bodensee, Süddeutschland, und in Konstanz gibt es da ein Stadttheater. Meine Oma wohnte in Konstanz und die hat uns dann, uns Kinder, immer ins Theater eingeladen. Da wurde immer ein Märchen aufgeführt. Und ich fand das so richtig spannend, wenn man da im Publikum saß, dann ging das Licht langsam aus und dann öffnete sich der Vorhang. Und vor mir war das Bühnenbild. Damals gab es noch richtige Bühnenbilder, nicht nur so ein paar Stühle auf der Bühne, sondern ein richtiges Bühnenbild. Ich tauchte ein in die Welt Cinderellas oder in die Welt der Schneekönigin. Und das war faszinierend. Und das ist eigentlich Apokalypse. Der Moment, wo der Vorhang aufgeht und man eine Welt sieht, die man vorher nicht gesehen hat. Das ist Offenbarung. Und so ähnlich muss es dem Apostel Johannes ergangen sein. Er war auf der Sträflingsinsel Patmos ausgesetzt. Das ist eine Insel vor der türkischen Küste, wo man damals Sträflinge hin verbannte. Johannes war dorthin verbannt worden, weil er sich zu Jesus bekannte. Und plötzlich ging für ihn der Vorhang auf in eine andere Welt. Er hat Dinge gesehen, die wir Menschen normalerweise nicht sehen. Und eigentlich sind es drei Dinge, die er gesehen hat. Einmal, er sah in die Zukunft. Gott zeigte ihm in Bildern und Visionen, was auf diese Erde zukommen wird. Dann hatte er einen Blick in Gottes Welt, in das, was wir Himmel nennen. Er sah Dimensionen, die wir mit unseren Sinnesorganen und auch mit unseren Instrumenten nicht erfassen können. Und als Drittes sah er das Ende. Er sah, worauf Gottes Plan hinausläuft und dass am Ende alles gut sein wird. Er hatte also drei Blickrichtungen. Und diese drei Blickrichtungen, die sehe ich nicht nur in der Offenbarung, sondern eigentlich im ganzen Neuen Testament. Die kommen in den Reden von Jesus vor, die kommen in vielen Briefen vor. Und deshalb denke ich, dass die auch für uns wichtig sind. So, wir brauchen einen realistischen Blick auf diese Welt. Wir brauchen einen vertrauensvollen Blick auf Gottes Welt und wir brauchen einen erwartungsvollen Blick auf das Ende. Auf diese drei Dinge möchte ich eingehen. Fangen wir mit dem realistischen Blick auf diese Welt an. Jesus und eigentlich die ganze Bibel sprechen ganz offen darüber, was in dieser Welt auf uns zukommen wird, damit wir uns nicht Illusionen hingeben, damit wir nicht verzweifeln, wenn wir all das sehen, was noch passieren wird. Ich kann jetzt natürlich nicht einen ausführlichen Endzeitfahrplan hier ausbreiten, dafür ist die Zeit zu kurz. Ich möchte nur auf ein paar Dinge eingehen, die ich so beobachte und die ich mit den Offenbarungen, mit den Prophezeiungen der Bibel so in Übereinstimmung bringe. Das eine, was ich sehe, ist, dass die Menschen sich immer mehr von Gott und seinen Maßstäben entfernen. Vor einiger Zeit fragte mich ein Schüler, ich gebe ja Religionsunterricht in Belgien, da fragte mich ein Schüler, Herr Ullmann, warum steckt eigentlich bei uns in manchen Klassenzimmern über der Tafel ein Nagel in der Wand? Da ich schon länger in dieser Schule unterrichte, konnte ich ihm eine Antwort geben. Ich sagte ihm, überall da, wo ein Nagel in der Wand steckt, hing früher einmal ein Kreuz. Und irgendwann hat der Direktor beschlossen, dass die Kreuze aus den Klassenzimmern verschwinden müssen und hat dem Hausmeister gesagt, er soll sie verbrennen. Aber das, was in unserer Schule geschieht, finde ich symptomatisch für unsere Gesellschaft. Jesus soll aus dem öffentlichen Leben verbannt werden. Der Glaube an Jesus wird zu einer Art privatem Hobby. Aber ich habe den Eindruck, je mehr wir Jesus rausschieben, desto mehr treten andere Götter an seine Stelle. Die Menschen lassen sich beherrschen von Profitstreben, von dem Hunger nach Macht. Sie wollen ihre Lüste ausleben. Sie wollen immer mehr besitzen. Im 2. Timotheusbrief schreibt Paulus, du musst wissen, in der letzten Zeit vor dem Ende der Welt stehen uns schlimme Zustände bevor. Die Menschen werden selbstsüchtig, geldgierig, prahlerisch und eingebildet sein. Sie werden Gott lästern, ihren Eltern nicht gehorchen und vor nichts mehr Ehrfurcht haben. Und diese Liste wird noch eine ganze Weile fortgesetzt. Wenn wir jetzt die Zeit hätten, könnten wir die einzelnen 10 Gebote durchgehen und ich könnte an jedem der Gebote zeigen, dass sie heute offiziell übertreten werden. Also nicht mehr so heimlich, dass man ein schlechtes Gewissen hat und das vertuschen will, sondern ganz offiziell, so als sei es selbstverständlich, Gottes Regeln durch unsere menschlichen Vorstellungen zu ersetzen. Das ist das eine, was die Bibel sagt. Das zweite ist eigentlich eine Schlussfolgerung daraus. Wenn wir als Christen uns an Gott und seine Richtlinien halten, dann passen wir nicht mehr in diese Welt. Wir werden als störend und als unangenehm empfunden. Und deshalb versucht man, die Christen immer mehr unter Druck zu setzen. Ich war erstaunt zu hören, dass heute mehr Christen verfolgt werden als jemals zuvor. Nach dem Weltverfolgungsindex sind heute 2 Millionen Christen auf der Welt, die unter einem starken Druck stehen. Das heißt, sie werden verfolgt, sie werden aus ihren Familien rausgeholt, eingesperrt, gefoltert, umgebracht. So schlimm wie diesen Christen geht es uns noch lange nicht. Wir haben es da noch gut. Und doch habe ich den Eindruck, dass auch wir immer mehr Gegenwind erfahren. Christen zum Beispiel, die sich dafür einsetzen, dass das ungeborene Leben geschützt wird, die also demonstrieren gegen Abtreibung, die werden böse beschimpft mit Parolen wie »Hätte Maria abgetrieben, wärt ihr uns erspart geblieben«. Oder es gibt christliche Einrichtungen, die sich dagegen aussprechen, dass ihre Mitarbeiter in einer homosexuellen Ehe leben, weil sie das von ihrem christlichen Verständnis her nicht als Ehe empfinden. Die werden in den Medien massiv beleidigt und unter Druck gesetzt. Man will sie dahin bringen, ihr veraltetes Verständnis von Ehe aufzugeben. Und wenn ich so Fernsehberichte ansehe oder auch Filme, dann habe ich das Gefühl, die Christen werden immer mehr negativ dargestellt. Christen sind hinterwäldlerisch, mittelalterlich, fortschrittsfeindlich, fundamentalistisch, weil sie sich nicht den Meinungen anpassen, die heute von den Medien propagiert werden. Und es wird so kommen, dass der Druck auf uns Christen immer mehr zunimmt. So weit, dass wir nichts mehr kaufen oder verkaufen können, wenn wir uns dieser Welt nicht anpassen. Das Dritte, was Johannes für diese Welt sieht, sind Katastrophen aller Art. Kriege, Hungersnöte, Erdbeben, Überflutungen. Vieles von dem hat es schon lange gegeben, schon vor Hunderten vor Jahren, aber es nimmt heute immer mehr zu. Nach einem Bericht der UNO ist die Zahl der Klimakatastrophen in den letzten 20 Jahren auf das Doppelte angestiegen. Dazu gehören Überschwemmungen, Erdbeben, Stürme, Hitzewellen, Waldbrände. Wenn ich früher die Offenbarung gelesen habe, dann dachte ich, Gott schickt lauter Katastrophen auf die Erde. Heute denke ich manchmal, eigentlich muss Gott gar nichts mehr tun. Wir Menschen selbst verursachen Katastrophen. Wir selbst machen die Welt kaputt, weil wir immer mehr haben wollen. Wir wollen viel besitzen, wir wollen immer mächtiger sein. Wir wollen zeigen, dass wir alles können, dass wir den Weltraum erobern können, dass wir an alles Wissen herankommen. Wir wollen fast so sein wie Gott und denken, wir brauchen Gott nicht mehr. Und alles, was Gott tun muss, ist zu sagen, okay, ich akzeptiere das. Wenn ihr nicht wollt, dass ich mich in euer Leben einmische, dann mische ich mich nicht ein. Das ist eigentlich das Schlimmste, was uns passieren kann, dass Gott uns das tun lässt, was wir wollen. Wohin eine Welt führt, die Gott ausschließt, das sehe ich jeden Tag. Ich sehe Berichte über Meere, die vollgefüllt sind mit Plastik, mit Weltraumschrott, der durchs Weltall fliegt. Ich sehe Menschen, die verfolgt werden, die bekriegt werden. Menschen, die hungern, während wir hier tonnenweise Lebensmittel einfach wegschmeißen. Jesus sagt, es wird eine Zeit kommen, wie sie die Welt in ihrer ganzen Geschichte noch nicht erlebt hat. Eine Zeit der Not. Es wird eine Zeit der Not kommen, wie sie die Welt in ihrer ganzen Geschichte noch nicht erlebt hat. Und wie sie auch nie wieder eintreten wird. Wenn ich sehe, wie es in dieser Welt zugeht, dann könnte ich verzweifeln. Und wenn ich lese, was die Propheten und Jesus selbst noch ankündigen, dann bleibt mir jeder Lobpreis im Hals stecken. Damit ich Gott loben kann, brauche ich noch einen anderen Blick. Ich brauche einen Blick in Gottes Dimension. Einige von euch kennen vielleicht noch diese 3D-Bücher. Ich habe da hinten an den Tischen mal zwei ausgelegt, damit ihr die mal ausprobieren könnt. Die würde ich allerdings gern wieder mitnehmen. Ich habe sie jetzt lange nicht mehr gesehen, aber es gab so eine Zeit, da lagen die stapelweise in jeder Buchhandlung. Wenn man so ein Buch aufschlägt, sieht man solche Bilder. Eigentlich sind das gar keine richtigen Bilder, es sind einfach farbige Muster. Ist schön bunt, aber sonst sieht man nichts. Der Trick bei diesen Bildern ist, man darf sich nicht auf dieses Muster konzentrieren, sondern man muss eigentlich durch das Muster hindurchschauen. So, als wäre etwas hinter diesem Muster. Ich habe lange Zeit, bis ich das geschafft habe. Ich habe immer nur dieses Muster gesehen, diese verworrenen Linien. Und irgendwann hatte ich dann den Trick raus. Und da sah ich, dass da tatsächlich ein Bild war, was ich vorher nicht gesehen habe. Und dieses Bild ist dreidimensional, so als würde es aus dem Buch rauskommen. So wie man das heute bei diesen 3D-Filmen kennt. Und so wie mit diesen Büchern geht es mir auch im Leben. Manchmal sehe ich nur dieses verworrene Muster, ich sehe verworrene Linien, das Chaos, das in dieser Welt herrscht. Und da muss ich mir bewusst machen, es gibt mehr als das. Es gibt noch andere Dimensionen. Ich brauche nicht nur den realistischen Blick auf diese Welt, sondern ich brauche den vertrauensvollen Blick in Gottes Welt. Es gibt einzelne Menschen, denen sich der Vorhang in Gottes Welt tatsächlich geöffnet hat. Im Alten Testament, im zweiten Buch Könige, wird zum Beispiel vom Propheten Elisa erzählt. Dieser Elisa war eben Prophet und bekam von Gott lauter Militärgeheimnisse des aramäischen Königs gesagt. Der aramäische König war natürlich gar nicht darüber erfreut, dass die Israeliten seine Geheimnisse kannten, und er wollte Elisa und seinen Diener festnehmen. Die beiden übernachten in der Stadt Dothan, und als der Diener am Morgen aufwacht und vors Fenster schaut, da sieht er die ganze Stadt umstellt mit dem aramäischen Heer. Volles Programm, Soldaten, Streitwagen, Pferde, alle um Elisa und seinen Diener festzunehmen. Der Diener ist total verzweifelt. Er sagt, gegen die kommen wir nie an. Wir werden festgenommen, gefoltert, eingesperrt, umgebracht. Und da spricht Elisa ein Gebet. Er sagt, Herr, öffne meinem Diener die Augen. Und plötzlich ist es, als ginge der Vorhang zur jenseitigen Welt auf. Und was Elisa und sein Diener da sehen, das haut sie um. Sie sehen eine ganze Heerschar, ein himmlisches Meer mit Pferden und Wagen aus Feuer, viel gewaltiger als das Heer des aramäischen Königs. Und sie wissen, Gott ist auf unserer Seite. Er ist viel mächtiger als dieser König, der uns festnehmen will. Für Johannes auf der Offenbarung, auf der Insel Patmos, tut sich der Vorhang auf zu Gottes Thronsaal. Er darf bis dahin sehen, wo Gott regiert. Er sieht Gott nicht so, dass er ihn beschreiben könnte. Er gebraucht nur Vergleiche, um darzustellen, was er da gesehen hat. Er kann es kaum in Worte fassen, aber nach dieser Vision weiß er, Gott sitzt auf dem Thron. Er hat alles in seiner Hand. Und solche außergewöhnlichen Erlebnisse wie Elisa oder Johannes habe ich noch nie gehabt. Ich denke, für die meisten trifft das zu, was Jesus zu Thomas gesagt hat: Selig, die nicht sehen und doch glauben. Aber wie schaffe ich es jetzt, hinter dem Chaos dieser Welt Gottes Welt zu erkennen? Es ist wie bei diesen 3D-Büchern. Wenn ich nur flüchtig hinschaue, dann sehe ich nur dieses verworrene Muster. Um dahinter zu schauen, brauche ich Zeit. Und ich muss mich bewusst damit beschäftigen. Zum Beispiel, indem ich Berichte lese von Menschen, die Gottes Dimension erlebt haben. Ich kann da bei den Berichten der Bibel anfangen. Einige habe ich genannt. Es gibt noch andere, für die sich der Vorhang in Gottes Welt aufgetan hat. Und das sind ja keine Fantasiegeschichten, sondern das waren reale Leute, die reale Dinge erlebt haben. Die Autoren der Bibel schreiben immer wieder, wir sind nicht irgendwelchen Mythen und Fabeln gefolgt, sondern wir schreiben das auf, was wir tatsächlich gesehen und erlebt haben. Das, was wir gesehen haben, ist echt. Sich also mit Menschen beschäftigen, die Gottes Dimension gesehen haben, das ist eine Hilfe. Etwas anderes, was Christen oder überhaupt gläubige Menschen immer wieder getan haben, sie haben das ausgesprochen, was sie glauben. Manche Christen nennen das Proklamieren. Sie haben es sich selbst und anderen zugesprochen. David zum Beispiel macht das immer wieder in den Psalmen. Wir haben letzte Woche schon von David gehört. Der hatte ja ein sehr schwieriges Leben, war fast ständig auf der Flucht, musste sich verstecken in Höhlen, in einsamen Gegenden. Er hatte Familienkonflikte, war in Kriege verwickelt. Und in den Psalmen drückt er alle diese Gefühle aus, sein Zorn, seine Ängste, seine Einsamkeit, seine Fragen. Aber er ist eben nicht bei diesen Erfahrungen stehen geblieben, sondern er ist immer wieder in Gottes Welt eingetaucht. Er hat sich mit Gottes Dimension beschäftigt. Zum Beispiel, indem er sich die Natur betrachtete. In dem Psalm wird immer wieder beschrieben, wie David hinaufsah zu den hohen Bergen. Oder nachts sah er sich den Sternenhimmel an. Und er war beeindruckt von Gottes Schöpfung, von der Größe seiner Schöpfung. Und er sagte sich, dieser Gott, der das alles geschaffen hat, dieser Gott ist bei mir. Und deshalb kann ich mich sicher fühlen, egal was um mich herum passiert. Oder wenn David nachts wach lag, dann dachte er über Gott nach. Er dachte an Situationen, wo es ihm schwer ging und wo Gott ihn herausgeholfen hat. Und er sagte sich, dieser Gott, dem er schon so oft geholfen hat, dieser Gott wird auch weiterhin für mich da sein. David sah also ganz realistisch die Probleme, von denen er umgeben war, aber er konzentrierte sich auch bewusst auf Gottes Welt. Er tauchte in Gottes Welt ein, indem er über Gottes Größe und Treue nachdachte. Und dann sprach er das aus, woran er glaubte. Zum Beispiel im Psalm 3, da sagt er, ach Herr, wie sind meiner Feinde so viele und erheben sich so viele wider mich. Viele sagen von mir, er hat keine Hilfe bei Gott. Aber du, Herr, da spricht er es aus, er proklamiert es. Aber du, Herr, bist der Schild für mich. Du bist meine Ehre, du hebst mein Haupt empor. Oder im Psalm 31, ich höre, wie viele mich verleumden. Schrecken ist um und um. Sie halten Rat miteinander über mich und trachten danach, mir das Leben zu nehmen. Und dann bekennt er, ich aber, Herr, hoffe auf dich und spreche, du bist mein Gott. Meine Zeit steht in deinen Händen. Im Grunde machen wir das Gleiche, wenn wir Lobpreislieder singen. Viele dieser Lieder handeln davon, dass Gott König ist, dass er mächtig ist, dass er alles in der Hand hält. Wir bekennen Gottes Gegenwart, wir bekennen das, was wir glauben. Und indem wir Gottes Gegenwart bekennen, öffnen wir uns für seine Gegenwart. Bitte versteht mich jetzt nicht falsch. Es geht nicht darum, dass wir uns etwas einreden. Wir sollen uns nichts vormachen. Es geht nicht darum, dass wir so oft über die übernatürliche Welt reden, bis wir es schließlich glauben. Die übernatürliche Welt wird nicht dadurch Wirklichkeit, dass wir an sie glauben, sondern wir glauben an sie, weil sie Wirklichkeit ist. Aber das Problem ist, dass wir durch den Alltag hindurch so sehr mit anderen Dingen beschäftigt sind. Wir werden ja den ganzen Tag zugeballert mit Nachrichten aus dem Fernsehen, aus dem Internet. Den ganzen Tag werden wir zugemüllt mit Nachrichten, die unsere Welt betreffen, sodass wir eigentlich fast nur noch zweidimensional sehen. Und deshalb müssen wir uns bewusst machen, dass es mehr gibt als das, was wir auf den ersten Blick sehen. Wir müssen uns auf Gottes Dimension einlassen. Wir brauchen einen vertrauensvollen Blick in Gottes Welt. Und das Dritte, was wir brauchen, ist ein erwartungsvoller Blick auf das Ende. Johannes sieht all die Katastrophen, die auf die Erde zukommen werden, aber er sieht auch, worauf das Ganze hinausläuft. Er sieht einen neuen Himmel und eine neue Erde. Eine Welt, in der es kein Unrecht mehr gibt, keine Schmerzen, kein Leid. Der Tod ist besiegt. Und das Schönste ist, Gott selbst wird bei uns Menschen wohnen. Wir werden Jesus persönlich begegnen und für immer mit ihm zusammen sein. Das ist das Ziel, auf das wir zuleben. Und in der Bibel finden wir verschiedene Vergleiche, die uns helfen, uns das vorzustellen und uns da rein zu versetzen. Da wird zum Beispiel gesagt, wir sind wie eine Braut, die sich auf die Hochzeit freut. Diese Braut sehnt sich wahnsinnig nach dem Tag, wo der Bräutigam kommt, um sie abzuholen und mit sich nach Hause zu nehmen. Und dann wird ein rauschendes Hochzeitsfest gefeiert. Und sie wird für immer bei ihrem Geliebten sein. Sie wird seine Liebe und Nähe in einer Weise erfahren, wie es sich nie hatte vorstellen können. Und in den Briefen des Paulus werden wir mit einem Läufer verglichen. Er will unbedingt den Wettkampf gewinnen. Er sehnt sich danach, den Siegespreis zu bekommen. Dafür kämpft er, dafür setzt er sich ein. Und das ist manchmal richtig mühsam. Manchmal würde man sich lieber aufs Sofa hinflägen, sich mit Bier und Chips vollstopfen. Das wäre viel angenehmer, als ständig auf einen durchtrainierten Körper zu achten und zu trainieren, auf gesunde Ernährung zu achten. Aber was den Sportler antreibt, ist das Ziel. Er stellt sich immer wieder vor, wie er auf dem Siegespodest steht, wie er den Pokal bekommt, er zeigt ihn überall rum, die Menschen jubeln ihm begeistert zu. Überall in den Zeitungen, im Fernsehen ist von ihm die Rede und die Kommentare übertreffen sich gegenseitig mit Lob. Und dieses Gefühl ist so überwältigend, dass sich alle Entbehrungen und mühevollen Trainingsstunden gelohnt haben. Paulus schreibt im Römerbrief: Ich bin überzeugt, dass dieser Zeit Leiden nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, die an uns offenbart werden soll. Ihr kennt bestimmt noch diese Wagen von früher. Die hatte zwei Schalen. Auf die eine Schale legte man das, was gewogen werden soll, Äpfel zum Beispiel. Auf die andere Seite kamen Gewichtssteine. Und zwar so viele, bis die Waage waagrecht stand. Und dann konnte man an den Gewichtssteinen ablesen, wie schwer diese Äpfel sind. Und Paulus sagt nun sinngemäß Folgendes: Stellt euch eine solche Waage vor. Auf die eine Schale kommen all die Leiden dieser Welt, alle eure Schmerzen, eure Krankheiten, eure Enttäuschungen, Spott, den ihr erleiden musstet, alles das kommt auf diese Schale und sie wird schwer, sie geht bis nach unten. Und nun kommt auf die andere Seite die Herrlichkeit, die uns erwartet, wenn wir bei Jesus sind. Die Freude, der Jubel, die Liebe, die wir dann erleben, kommt auf die andere Schale. Und diese Schale wird so schwer, dass die Schale mit den Leiden ganz nach oben gehoben wird. Sie wird bedeutungslos. Die Leiden dieser Zeit fallen nicht ins Gewicht gegenüber der Herrlichkeit, die an uns offenbart werden soll. Jesus selbst vergleicht diese Zeit und das, was auf die Erde zukommt, mit Wehen. Er sagt, die Kriege, Erdbeben, Hungersnöte, alles das sind der Anfang der Wehen. Eine Frau, die Wehen hat, macht eine schwere Zeit durch. Und das Schlimme ist, diese Wehen werden immer heftiger, sie kommen immer schneller hintereinander. Manchmal ist es kaum mehr auszuhalten. Aber diese Wehen haben ein Ziel. Sie führen dahin, dass ein Kind geboren wird. Alles Furchtbare auf dieser Welt, was noch kommt, sind Wehen. Sie führen dazu, dass Gottes Reich sichtbar kommt. Jesus sagt, wenn diese Dinge anfangen zu geschehen, dann richtet euch auf, erhebt eure Häupter, weil eure Erlösung nahe bevorsteht. Weiter sagt Jesus, wenn eine Frau ein Kind zur Welt bringt, leidet sie Angst und Schmerzen. Aber wenn das Kind geboren ist, denkt sie nicht mehr daran, was sie ausgestanden hat und ist nur noch glücklich, dass ein Mensch zur Welt gekommen ist. So wird es auch mit euch sein. Ihr seid voller Angst und Trauer, aber ich werde euch wiedersehen. Dann wird euer Herz voller Freude sein und diese Freude kann euch niemand nehmen. Wenn dieser Tag kommt, werdet ihr mich nichts mehr fragen. Wenn wir vor Jesus stehen, werden wir keine Fragen mehr haben, weil wir dann vollen Durchblick haben über seinen Plan. Alle unsere Fragen wie, warum hast du das zugelassen, warum hast du nicht eingegriffen, sind mit einem Schlag klar beantwortet. Und ich denke, wir werden sogar den Kopf über uns selbst schütteln, dass wir Gott Vorschläge machen wollten, was er besser machen soll. Ich sagte am Anfang, im letzten Buch der Bibel ist beides beieinander. Eine Anhäufung von Katastrophen und überschwängliches Lob. Das ist auf den ersten Blick ein Widerspruch. Aber es ist dann kein Widerspruch mehr, wenn wir Einblick haben in Gottes Plan. Wenn wir Jesus in seiner Herrlichkeit sehen, dann denke ich, werden wir ihn genauso begeistert preisen wie die Engel und die Heiligen, die Geretteten, von denen in der Offenbarung die Rede ist. Und wir können ihn jetzt schon preisen, wenn wir tiefer sehen als das, was uns auf den ersten Blick vor die Augen kommt. Wenn wir hinter unsere Wirklichkeit sehen. Und wir dürfen Gott bitten, dass er uns dabei hilft, dass er einen vertrauensvollen Blick schenkt in seine Welt und einen erwartungsvollen Blick auf das Ende. Amen.